Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts nach der Länderspielpause mit Blick auf das Spiel Werder Bremen sitzen am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und mir gegenüber in unserem Podcastraum in den Redaktionsgemächern der Rheinischen Post. Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Früher haben wir wesentlich seltener in einem Raum und ganz in der Nähe gesessen. Jetzt die neuen Corona-Situationen machen das alles möglich. Das ist ganz schön, denn ab und zu auch beim Podcasten Blickkontakt mit dem Gesprächspartner zu haben, ist schon ganz in Ordnung. Ja, was macht
Und hier wird man auch nicht abgelenkt, ne? Weil wirklich, also könntest du kurz skizzieren, hier ist ein Fenster, ja, das verhangen ist. Zwei Tische, zwei Stühle, zwei Podcaster, zwei, ja, Mikros, mehr eigentlich nicht, und ein bisschen Raufasertapete. Deswegen voller Fokus hier auf die neue Folge.
Genau so ist es. Und die beginnt jetzt. Und zwar schauen wir zurück, ein wenig zurück, aber auch nach vorne. Denn es geht um die Länderspielpause, die Länderspiele, die stattgefunden haben, und die Borussen, die Länderspiele absolviert haben, und die Borussen, die in der Winterzeit nach Katar reisen werden, um dort bei der Weltmeisterschaft Länderspiele zu bestreiten. Yannick, ich glaube, du hast eine schöne Geschichte über einen geschrieben, der definitiv dabei sein wird. Wir reden immer natürlich für den Fall, dass sich keiner verletzt, der definitiv dabei sein wird bei der Schweiz im Tor.
Ja, ich würde mal sagen, es ist, wenn man so alle durchgeht, der international renommierteste Borusse auch momentan, Jan Sommer, der sein 75. Länderspiel gemacht hat für die Schweiz. Rekordtorhüter ist er ja schon länger, und jetzt war es im Prinzip ein Doppeljubiläum. Es war nämlich auch das 25. Spiel gegen Spanien und nicht ganz so rund der erst zweite Sieg für die Schweiz, der erste in Spanien. Bislang hatte man nur 2010 bei der WM gewonnen in Südafrika und trotzdem ausgeschieden in der Vorrunde. Also na, gucken, was das diesmal für ein Oben ist. Ja, Jan Sommer war gar nicht so viel geprüft, besonders im Vergleich zu einem gewissen Spiel beim FC Bayern. Also diesmal hätte vier Paraden auspacken müssen. Einmal konnte er nichts ausrichten beim Tor von Jordi Alba. Und dann hat er aber in der Nachspielzeit, naja gut, bei Teutern sagt man nicht zugeschlagen, aber ich glaube, bei Sommer kann man es fast schon sagen, denn da hat er wieder eine klasse Parade ausgepackt, ist gehechtet in den Schuss von Carlos Soler. Ja, und damit war das 2:1 für die Schweiz gesichert, die damit auch erstmal den Abstieg aus der Nations League abgewendet hat und voller Zuversicht Richtung WM blicken kann. Nico Elvedi hat auch gespielt. Der, würde ich sagen, hat das WM-Ticket auch sicher, auch wenn er nicht so im Fokus stand wie Jan Sommer. Aber gesetzt ist er ja definitiv bei den Schweizern.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und dass Nico Elvedi sowohl in Gladbach als auch in der Nati längst gesetzt ist. Seit 2015 spielt er ja eigentlich auch immer, wenn er nicht verletzt ist, bei Borussia und inzwischen auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Deswegen klarer WM-Kandidat. Und Gleiches würde ich dann auch für Jonas Hofmann in Anspruch nehmen. Nach dem Spiel der Deutschen gegen die Ungarn, das 0:1, war er einer von drei deutschen Spielern, die ausführlich gesprochen haben. Ich finde, das ist auch ein Hinweis darauf, dass Jonas Hofmann wirklich inzwischen eine gute Position in der Nationalmannschaft hat. Denn die erste Niederlage unter Hansi Flick dann mit kommentieren zu dürfen, beziehungsweise seine Meinung dazu abgeben zu dürfen, zeigt ja schon, dass er wirklich jemand ist, der dann auch in der Nationalmannschaft eben gut dasteht. Auch wenn es dann um die Niederlage ging. Er, finde ich, hat gegen die Ungarn ein gutes Spiel gemacht, hinten rechts gespielt, viele 96 Ballkontakte, glaube ich, gehabt, sehr präsent, hat auch ein Tor vorbereitet, stand dabei allerdings im Abseits. Und dieses 0:1 dann eben bedeutet für Deutschland, dass die Nations League im Prinzip gegessen ist. Da geht nichts mehr nach oben und nichts mehr nach unten. Und entweder spielen die Deutschen noch gegen England, wenn ihr das heute noch hört, also heute, wir reden dann Montag früher Nachmittag, oder dann eben nach dem Spiel haben die Deutschen gegen die Engländer gespielt, die wiederum aus der Nations League Gruppe absteigen. Aber das wird Jonas Hofmann ebenso wenig interessieren wie seine ganzen Kollegen, denn für die geht es darum, Richtung WM zu schauen. Und da wird Jonas Hofmann sicherlich dabei sein, so wie es Hansi Flick, der Bundestrainer, im Trainingslager der Gladbacher ja schon angekündigt hatte.
Du hast gesagt, er hat eine gute Position gefunden. Das ist ein bisschen die Frage, ob er eine gute Position gefunden hat. Denn ich finde es schon, dass diese Position hin rechts in der Viererkette eher so eine ich sage jetzt mal ganz böse, Quali-Spiel gegen Armenien Position ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das dann aussähe bei der WM gegen Gegner wie Spanien oder auch in einem möglichen Achtelfinale. Er ist ja dann in der zweiten Halbzeit auch vorgerückt gegen Ungarn. Da fand ich ihn auch deutlich besser, vor allem besser als Serge Gnabry, der so richtig im Tief steckt, wie viele seiner Bayern-Kollegen, muss man ja sagen. Und ja, mal schauen, wie Hansi Flick das perspektivisch löst und was seine gute Stellung, sage ich mal, angeht im Team, fand ich es auch bemerkenswert, dass Hofmann dann als Manuel Neuer ausfiel auf der Pressekonferenz vorm Spiel, wegen seiner Corona-Infektion dann auch die neue Kapitänsbinde vorstellen durfte und nochmal über Katar sprach, Menschenrechte und so weiter. Also Jonas Hofmann da also auch bei politischen und nicht fußballerischen Themen großer Ansprechpartner. Ja, und ganz böse Zungen würden vielleicht behaupten, dieses Erklären von Niederlagen, das hat er ja in der vergangenen Saison in Gladbach auch ein bisschen perfektionieren müssen. Ich glaube, da war der meist interviewte Spieler nach Spielen. Aber ja, auch das muss man sich erarbeiten, diesen Status. Und deswegen, also ja, dass er zur WM fährt, wenn er gesund bleibt, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel.
Ja, und er gehört sicherlich auch, sagen wir mal, zur ersten 13. Also wenn dann jemand reinkommen würde. Natürlich ist die Konkurrenz sowohl auf dieser Position, auf der rechten hinteren Seite, als auch vorne sehr groß. Aber du hast gesagt, Serge Gnabry tut sich im Moment schwer mit dieser Saison. Und Jonas Hofmann liefert, hat ja bei im Spiel gegen RB Leipzig seinen Doppelpack gemacht. Hat da nochmal ein klares Zeichen auch gesetzt. Und wie gesagt, er ist immer sehr präsent in den Länderspielen. Das kann man nicht anders sagen, egal auf welcher Position er spielt. Und hat eben diese Flexibilität, was ja oftmals dazu führt, dass man gerade in der Nationalmannschaft eigentlich ganz gute Chancen hat. Denn eines weiß Hansi Flick, und das war auch das, was er, ich habe damals im Trainingslager mit ihm gesprochen, als es um Jonas Hofmann ging, ganz klar gesagt hat, er ist halt ein Spieler, auf den man sich 100% verlassen kann. Ich glaube, Daniel Farke, sein Gladbacher Trainer, würde genau das unterschreiben. Und ja, deswegen ist Jonas Hofmann wohl der Borusse, der einzige Borusse, der mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in die Wüste fahren.
Ja, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo man fast etwas debattieren kann, ob bestimmte Kandidaten dabei sein werden. Wir haben relativ sicher auf dem Zettel noch Joe Skelly aus den USA, für die USA, der zuletzt in Düsseldorf beim Testspiel gegen Japan nicht zum Einsatz kam, aber doch jetzt immer dabei war. Und es dürfen ja auch 26 Spieler nominiert werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Also da würde ich schon so eine 80% Chance bis so vielleicht 90 sehen, weil er auch wirklich ja permanent spielt in Gladbach und auch nachdem wir ihn jetzt ein bisschen gekitzelt haben, sehr gut. Und seinen Startplatz da gegen Stefan Leiner immerhin sicher hat, der ja weder WM-Kandidat ist, noch momentan anscheinend Startelf-Kandidat in Gladbach. Aber ja, LWD Sommer, Hofmann, Skelly. Danach wird es schon relativ dünn. Wenn du jetzt mal alle durchgehst, wer wäre jetzt bei dir auf Platz 5 der größten WM-Fahrwahrscheinlichkeiten?
Ja, da würde ich mich gar nicht so festlegen. Ich würde fast sagen, dass Marcus Thuram bei den Franzosen möglicherweise dann auch auf der Anwärterliste relativ weit oben steht. Und dann hat ja der neue Gladbacher Julian Weigel nochmal auch im Interview mit unserer Redaktion und jetzt auch nochmal bei Sky nachgelegt, nochmal seine Ambitionen Richtung Weltmeisterschaft beteuert, hat auch, finde ich, gezeigt, dass er mit Sicherheit als Ballbesitzspieler einer deutschen Nationalmannschaft guttun würde. Jemand, der eben auch mit seiner internationalen Erfahrung, die er in Lissabon eingesammelt hat, mit Sicherheit auch eine sehr große Präsenz haben könnte in der Mannschaft, aber natürlich auf einer Position spielt, womit Joshua Kimmich ein Platz auf jeden Fall besetzt ist und natürlich dann auch noch mit Ilkay Gündoğan jemand von Manchester City da ist, der natürlich auch schon eine sehr große Größe in der Nationalmannschaft ist. Leon Goretzka nicht zu vergessen. Alles Spieler, die im zentralen Mittelfeld mal weiter vorne, mal auf der Sechs eben spielen könnten. Aber Julian Weigel wäre für mich der neben Marcus Thuram dann wirklich noch am nächsten dran ist. Klar, Chris Kramer ist von Lothar Matthäus ins Gespräch gebracht worden nach seiner Megaleistung auf der 10.
Ja, ist jetzt gut eine Woche her, ist immer noch im Gespräch.
Genau, also er ist im Gespräch geblieben, weil er ja auch beim Länderspiel war. Er war auch der beste Deutsche in meinen Augen an dem Abend. Hat nur leider nicht gespielt, sondern an der Seite gestanden und ja wahrscheinlich den Spruch der Woche geprägt, als er sagte, wenn Union Berlin ein Land wäre, dann wäre es Ungarn. Das muss man erstmal aus dem Kopf holen. Also Chapeau, Herr Kramer, gut gemacht. Ob ihm das jetzt, er war ja auch dem Bundestrainer sehr nah, groß drüber gesprochen. Er hat angeblich auch seine Fußballtasche im Auto gehabt. Aber ob das jetzt alles als WM-Chance reicht, würde ich sagen, also wenn, dann sowieso Weigel oder Kramer. Und dann,
ja, genau, ich würde sagen, das hast du ja geschrieben im Text, also beide ja sowieso nicht und wenn dann der eine, dann nicht der andere und wahrscheinlich sind wir uns einig, dass Weigel Chancen dann doch größer sind.
Genau, so und ja, ist noch jemand da, den wir noch ins Auge nehmen müssten?
Ich glaube, alles Weitere ist dann wirklich halb utopisch, also im Prinzip ist dann, ist die Frage, ob er jetzt vor Kramer oder hinter Kramer ist, Ko Itakura, der den Innenbandanriss hat im Knie. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, der berühmte. Es wird auf jeden Fall knapp. Vielleicht wird man im Rückblick dann sagen, der Zug war sofort abgefahren, weil er dann sowieso erst im Dezember fit ist oder zum Wiedervorbereitungsstart der Borussen. Ja, also mitfahren würde er auf jeden Fall, wenn er fit ist, ganz sicher. Und vielleicht sagt man dann in Japan auch, oh Mensch, so einer, allein, dass er im zweiten Spiel dabei sein könnte, würde uns schon helfen. Da hat es ja in Deutschland auch schon Beispiele gegeben, dass der, ja, ich glaube, Bastian Schweinsteiger war einmal lange angeschlagen, Manuel Neuer auch vor der WM. Da war gar nicht klar, ob er spielen kann. Vielleicht erlauben sich das auch die Japaner. Also ihn muss man dann auch auf dem Zettel haben. Aber ansonsten ist es dann schon relativ dünn. Ich sehe jetzt nicht mal Nikone dadurch starten, weil in Frankreich das Mittelfeld dann auch nochmal eine ähnliche Nummer ist wie der Angriff. Keine Ahnung, also das sind so Kandidaten, die sicherlich alles überragen müssten in den nächsten Spielen, aber auch so ohne Möglichkeiten, sich in Europa zu zeigen, ist das wahrscheinlich schwieriger. Klar, es kann immer Verletzungspech geben in irgendeinem Land. Das Lied weiß Christoph Kramer am besten zu singen, wie man dann plötzlich dabei sein kann. Aber ansonsten, denke ich, haben wir da die Wahrscheinlichkeitenliste schon ganz gut wiedergegeben.
Zumal Kramer ja sicherlich im Moment vieles kann, viele Positionen spielen kann, aber wenn jetzt irgendein Land noch Bedarf hat, mal eben schnell das Land zu wechseln, das würde ich selbst ihm nicht zutrauen. Also ja, schwierig. Ko Itakura, glaube ich, wenn er nur irgendwie fit ist, wird er mitfahren, weil er ja nun auch in Japan ein gestandener Spieler ist. Das ist sicherlich sein Vorteil gegenüber Flo Neuhaus, der es ja auch noch ein bisschen Hoffnung gemacht hat, der jetzt auch am Knie verletzt ist und damit sicherlich jede Hoffnung begraben muss auf diese Weltmeisterschaft, weil er einfach gar keine Chance hat, sich zu zeigen. Ko Itakura ist ja ein gestandener Spieler und würde, wenn er denn grünes Licht gibt, wenn Borussia dann auch grünes Licht gibt, ich denke, da würde schon auch ein Austausch stattfinden, dann würde er mit Sicherheit im Kader sein, einfach weil er auch von dieser Typ ist, der so einen Kader wahrscheinlich, selbst wenn er nicht sofort spielen kann, richtig voranbringt. Daniel Farke spricht ja immer in allerhöchsten Tönen über seine Fähigkeiten auch als Mensch, als Kaderspieler, als Teamplayer und als Teamkamerad. So mag man es ja etwas altertümlich vielleicht ausdrücken, aber Ko Itakura würde wahrscheinlich in Japan dann auch vom Ansehen her dann dabei sein. Aber ob und wann er dann spielen kann und ob die Verletzung dann soweit ausgeheilt ist, wir werden sehen. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt erstmal auf vier Borussen einigen, was die Weltmeisterschaft angeht, dann haben wir, wenn wir mal durchrechnen und die vergangenen beiden Turniere nehmen, die Europameisterschaft 2021 und die Weltmeisterschaft 2018, ganz schön einen Aderlass an Borussen.
Ja, das waren Rekordturniere in dem Sinne. Ja, je nachdem, wie man rechnet, 7,5 und 10,5 Gladbacher. Also es war dann so, dass 2018 Michael Lang noch nicht so richtig Borusse war. Ich glaube, er hatte auch noch gar nicht unterschrieben, als er noch spielte. Bis ins Achtelfinale, genau, ging es ja da für die Schweiz, wie so oft. Aber 2021 dann ja mal ins Viertelfinale. Das ist auch jetzt wieder die große Hoffnung. Und 2021 war es so, dass eben Lazaro noch Gladbacher war, Benesch an Augsburg ausgeliehen. Also deshalb die 10,5 Rechnung. Ja, das wird es wohl nicht geben. Da können wir uns schon mal festlegen, 7,5. Also ja, auch mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Und das hat auch finanzielle Auswirkungen. Keine gravierenden im, weiß ich nicht, Bereich von 5 Millionen Euro, aber es kann dann schon mal 1 Million sein, die Borussia vielleicht weniger einnimmt, denn sie hat doch richtig gut kassiert, was diese Abstellungsgebühren der UEFA in dem Fall angeht, bei der vergangenen EM, der FIFA, bei der WM 2018. Das wird weniger werden. Da war man sogar zuletzt auf Platz 3 im Bundesliga-Vergleich in den europäischen Top 10 von allen Vereinen. Also ja, es lohnt sich, Spieler wegzuschicken. Ich sag mal so, der Haken ist, sie sind halt auch nicht da. Aber da Daniel Farke gesagt hat, dass erstmal Urlaub ist während der WM, ist das auch, denke ich, kein großer Verlust dann für den Trainingsbetrieb und den Trainingsalltag. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Ko Itakura wird eng. Er könnte ja etwas möglich machen, was es sehr selten gibt. Ich könnte dir jetzt die Quizfrage stellen, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Deswegen ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie oft haben denn schon zwei Borussen gegeneinander gespielt bei einer Weltmeisterschaft? Also Gladbacher Borussen. Ich lasse euch mal kurz ein bisschen überlegen. Wir können es nicht schweigen im Podcast, das ist blöd. Ne? Deswegen muss man immer weiter erzählen. Aber ich sag mal so, wenn ihr nicht drauf gekommen seid, dann gelingt es euch vielleicht auch nicht mehr. Es waren Carsten.
Ja, es waren tatsächlich bei der Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 ein algerischer Spieler und ein US-amerikanischer Spieler, Yannick. Und der Algerier war?
Karim Matmour.
Und der Amerikaner war Michael Bradley. Und beide haben sich getroffen im entscheidenden Vorrundenspiel. Die Amerikaner haben durch ein sehr, sehr spätes Tor von Landon Donovan, war es, glaube ich, gewonnen, 1-0. Und die Algerier haben das gemacht, was sie meistens oder oft bei einer WM gemacht haben, sind nach der Vorrunde nach Hause gefahren, enttäuscht, weil sie doch immer mit großen Ambitionen kommen. Und Karim Matmour und Bradley haben beide, Karim Matmour kam ja damals vom SC Freiburg zu Borussia, konnte so richtig nicht die Erwartungen erfüllen. Er war ja ein relativ schneller Außenspieler, aber ihm fehlte so ein bisschen die Torgefahr, aber immer ein Riesentyp eigentlich, ein sehr, sehr guter Typ in der Mannschaft. Und Michael Bradley war eher so, sagen wir mal, kein typischer Amerikaner. Die sind ja immer eher ein bisschen euphorisch. Er war eher ein bisschen,
sagen wir mal, der Sunny Boy, war eher so ein Rainy Boy.
Genau, also er war eher die knatschigere amerikanische Variante, aber phasenweise ein richtig guter Spieler. Ich erinnere mich da an Derby in Köln, wo er wirklich mega präsent war. Und daran, Michael Bradley, wenn man damals Spielfotos gesucht hat und irgendwelche Spielfotos gefunden hat, wo der Ball drauf war, war er immer in Ballnähe. Das heißt, mir so ein bisschen bei ihm hängen geblieben. Ich glaube, er hat sein Potenzial nicht so richtig ausgeschöpft, hatte dann irgendwann auch, glaube ich, nicht mehr so richtige Lust auf Gladbach und ist jetzt inzwischen ja auch schon ein älteres Semester. Aber wie gesagt, 2010, das einzige Mal, dass bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zwei Borussia-Spieler gegeneinander gespielt haben. Und der Rekord, du hast es eben angesprochen, hat ja verdammt lange Bestand, seit 1974. Damals waren es dann auch 5,5 Borussen, denn Günter Netzer spielte gerade bei Real Madrid. Aber 5 richtige Borussen, alle in der deutschen Mannschaft.
Ja, da war es noch sehr einseitig verteilt, sage ich mal. Erst später kamen dann auch mal die ausländischen Spieler. Gab ja auch die schwedische Fraktion mal, 94, sagen wir, das sind die Schweizer der 90er gewesen. Oder František Straka, 1990, da erinnern sich vielleicht auch noch welche dran, dass der dabei war. Vielleicht müssen wir noch einschieben, also Ko Itakura könnte dieses Duell mit Jonas Hofmann haben in der Vorrunde, Deutschland gegen Japan, aber ja, wie gesagt, es könnte auch ausfallen. Mal schauen, ob es dann spätere Duelle gibt. Die Ambitionen sind ja auf jeden Fall groß, dass sich dann vielleicht Deutschland und die Schweiz mal treffen in einer späteren Runde.
Ja, und dann wissen wir ja auch, wer aus Schweizer Sicht bestimmt ein Tor schießen wird, nämlich Jonas Hofmann, und wahrscheinlich wird Nico Elvedi auch ein Tor schießen. Per Kopf.
Ja, aber es ist die Frage, ob Jonas Hofmann einen schießt, weil Jan Sommer wird ja möglichst keins reinlassen aus seiner Sicht. Deswegen.
Ja, das wäre dann wäre sogar ja noch die Frage, die Borussen-Fans, ob die dann mehr zu den Schweizern oder zu den Deutschen, ob sie dann mehr Sommer oder Hofmann, Fraktion Sommer, Hofmann oder Fraktion LVD sogar
ich
sind.
Wenn ich die Borussia-Fans kenne, kann ich dir sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass tatsächlich die Schweiz dann die Nase vorn hätte. Das ist ein bisschen wie beim Champions-League-Finale Dortmund gegen Bayern, da war ja auch der FC Bayern in der Gunst der Gladbacher Borussen da vorne.
Ja, das ist richtig, aber Dortmund ist jetzt auch in der Gunst der Gladbacher Borussen sehr weit hinten, kann man natürlich auch sagen. Also interessant würde es ja, wenn es, ich rede jetzt mal von den Bekundungen beziehungsweise von den Emotionen der Gladbach-Fans, wenn Dortmund gegen Leipzig ein Pokalfinale spielen würde. Da wäre, glaube ich, da wäre es dann noch schwieriger.
Ja, es war ja am Freitag bei Deutschland gegen Ungarn auch ein bisschen so, war ja dann Hofmann gegen RB, weil da die Tatsache, ungarische RB-Fraktion in Leipzig recht groß war. Mein Gott, so viel kam da zusammen.
Und tatsächlich haben sich dann, hat sich RB so ein bisschen, zumindest was Jonas Hofmann angeht, nicht rehabilitiert, sondern ja das auch, aber auch revanchiert vor allem. Hereingabe zumindest kam von Dominik Soboschlei, der ja bei Gladbach mal ein Thema war und hat das gemacht, was wir vorher schon gesagt haben, dass er im Borussia-Park möglichst nicht machen sollte, nämlich einen gefährlichen Standard schlagen, den dann Adam Joloi ins Tor gemacht hat mit der Hacke. Cooles Ding eigentlich.
Der Steg mal wieder Zuschauer bei einem Traumtor. Das passiert ihm dann häufiger bei, konnte er nicht wirklich
Er sieht halt, man sieht halt schlecht aus als Torwart. Das ist, ich war ja früher selbst Torwart und du kannst nichts machen, aber denkst dir halt, wenn du die Bilder siehst, du stehst halt da und guckst halt. man muss es jetzt mal so blöd sagen, dumm aus der Wäsche. Also wäre ein starkes Tor, Deutschland nicht so stark. Jonas Hofmann hat gesagt, hat sehr kräftig ausgedrückt im Interview und ja, also nochmal, sein Auftritt danach war gut und die Tatsache, dass er zu den Auftretenden gehörte, zeigt für mich, dass er wirklich ein richtig gutes Standing bei Hansi Flick und in der Nationalmannschaft hat, weil gerade so Niederlagen kurz vor der WM sind natürlich schon sehr, sehr, sehr feinfühlig zu handhaben und da muss man schon gucken und weil jetzt natürlich wieder irgendwie die Erwartungen sind ja wie immer, wenn Deutschland zu einer WM fährt, extrem hoch, auch wenn die anderen Turniere nicht so gelaufen sind. Und wenn dann sowas passiert, 0-1 gegen Ungarn, unangenehme Mannschaft, wie gesagt, Chris Kramer hat es auf seine Art gesagt, haben alles bestätigt, was Chris Kramer vorher sagte, selbst die Aktionen der Deutschen, also dieses Tor, was Jonas Hofmann vorbereitet hat von Thomas Müller, war ein Chipball aus dem Mittelfeld, genauso sagte Kramer, kann man die Ungarn dann auch bekommen. Ja, und Kramer, der kann ja Co-Trainer werden bei Flick.
Ja, oder Pressesprecher oder so, das könnte natürlich auch gehen. Aber der Job beim ZDF ist ja auch nicht verkehrt und wir erweitern dann gerne während der WM unsere lange Liste, die wir auch mal hier in den Shownotes verlinken können, mit den besten Sprüchen von Christoph Kramer. Also ja, wollen jetzt auch nicht zu viel abfeiern, aber man muss sagen, da sind auch wirklich ein paar echt gute dabei, die man sich mal zu Gemüte führen kann. Also der Link kommt und ein Thema oder ein Artikel, den wir auch verlinken werden, über den wollen wir jetzt sprechen.
Fohlenfutter empfiehlt.
Ja, Carsten, Deckel drauf auf die Länderspielpause und vielleicht wollen wir mal ein paar Einblicke geben oder rekapitulieren, wie unser Treffen mit Daniel Farke verlaufen ist. Wir waren zum ersten Mal zum großen Interview bei ihm oder saßen mit ihm zusammen. Also wir saßen im Borussia-Park, waren nicht bei ihm zu Hause, so wie es üblich ist.
Ja, so wie es üblich. Also der Janik meint jetzt nicht.
Ja, genau, also es ist üblich, dass wir im Borussia-Park sitzen. Ja. So. Das, also deswegen keine,
so weit sind wir
keine falschen Vorstellungen. Und es war ein ausführliches Gespräch. Das kann sich jeder denken, der Daniel Farkes Pressekonferenzen kennt. Aber ich sag mal so, wir haben auch sehr viele Fragen gestellt, deswegen gab es auch viel zu antworten für ihn. Und wir wollen natürlich nicht alles verraten, was er gesagt hat, weil ihr euch das Ding gerne auch durchlesen könnt. Ich finde, das ist auch mal ein gutes Beispiel dafür, wo es sich lohnt, ein RP Plus Abo abzuschließen, falls ihr noch keins habt, denn schon für 99 Cent könnt ihr einen Monat reinschnuppern. So lange wird es nicht dauern, das zu lesen, auch wenn es sehr ausführlich ist, aber was ist so dir am meisten hängen geblieben aus diesem Gespräch?
Ja, also es sei noch eben kurz angefügt, es gab natürlich Kaffee, das ist klar, es gab zwei Runden Kaffee sogar, normalerweise gibt es immer nur eine, aber Daniel Farke hat ja selbst bei seinem Einstand hier gesagt, als wir im Trainingslager mit ihm eine Gesprächsrunde hatten, dass er ein absoluter Kaffee-Junkie sei und klar, er musste dann natürlich auch das Gesagte bestätigen, das ist ja eine Sache, die man ihm, glaube ich, sowieso sehr hoch anrechnen muss, also das meiste, was er sagt, bestätigt er auch. Und so war es dann letzten Endes auch im Interview, finde ich. Er ist extrem authentisch in dem, was er sagt. Und ja, er ist im positiven Sinne der jemand, der querdenkt. Also tatsächlich wirklich positiv gemeint, dass er eben viele Ansichten hat, die nicht so allgemein gültig sind. Und er wirkt irgendwie so wie so eine eigene Trainerkategorie. Wenn man jetzt sagt, es gibt die Laptop-Trainer, es gibt die jungen Trainer, die alten Trainer. Und Daniel Farke hat von allen was. Und er hat ja auch erzählt, was er aus seiner Paderborner Zeit, mit wem er da zusammengearbeitet hat, mit Dieter Hecking, mit Roger Schmidt, also mit Leuten, die dann auch wirklich große Trainererfahrung haben, ein Riesennetzwerk zusammen. Pep Guardiola, wir erinnern uns daran, dass er mit dem Kontakt hat, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel in Dortmund zusammengearbeitet. Also das sind alles Dinge, ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, welche Einflüsse alle da sind. Aber das merkt man. Ich finde, man merkt es. Und er ist ein Trainer, der so nicht einfach in eine Schublade zu packen ist. Und das gefällt mir eigentlich. Und auch, was so seine Meinung angeht, er hat meistens, erlaubt er sich auch, so einen Graubereich zu haben. Wenn es beispielsweise, wir haben ihn gefragt, Janik, zur WM in Katar, seine Antwort war differenziert und das gefällt mir an ihm besonders, dass er differenziert die Dinge einordnet, eine klare Kante hat, aber trotzdem differenziert.
Genau, also ich glaube, es ist einer der sich nie den Vorwurf gefallen lassen muss, populistisch zu kommunizieren oder Meinung zu haben. Also es ist wirklich immer sehr ausgewogen und er ja, lässt einen auch so teilhaben an seinem Entwicklungsprozess, dass er sagt, ne, ich bin mit den Haltungen und Meinungen nach England gegangen, so kam ich zurück, das sind die Gründe. Und auch jetzt, glaube ich, legt er sehr offen, was die fußballerischen Entwicklungen mit Borussia bislang gewesen sind und auch noch sein sollen. Also, dass das ein sehr, ein Prozess ist, der auf keinen Fall abgeschlossen ist, sondern da auch noch was passieren soll. Fand es in dem Kontext interessant, dass er gesagt hat, nee, also es klang nicht danach, dass er jetzt viel justieren will, sondern er sagt, eigentlich wollen wir darin jetzt noch besser werden. Das hat er auch ausführlich erklärt, wenn ihr euch das mal durchlest. Und ich fand den ganzen Komplex auch so über seine Trainingslehre und seinen Ansatz interessant, dass er gesagt hat, ja, die Spieler dürfen auch gerne mal im Kopf überfordert oder überbeansprucht werden. Denn ein schöner Satz, das Training soll stressiger sein als das Spiel. Weil wenn das einem dann leicht fällt, erinnert mich ein bisschen daran, ich fand damals, dass die Abi-Prüfungen leichter waren als die Vor-Abi-Prüfungen.
Ja, also bei uns war es tatsächlich so, dass die Lehrer, zumindest mein Englischlehrer, gesagt hat, im Abi, da muss ich doch deutlich strenger bewerten als normal. Also
stellt ja, ich bin ja schon Generationszentral-Abi, deswegen lag es vielleicht daran, vielleicht waren meine Klausuren und Klausurenmacher vorher strenger.
Kostet auf jeden Fall Punkte, der Ansatz des Englischlehrers, das kann ich sagen. Ja, das, was Daniel Farke gesagt hat, wir haben dann ja auch noch ein bisschen da gescherzt und gesagt, ja, das ist fast schon Gladbach historisch, denn wenn man so mit den ganz alten Borussen spricht, mit den Fohlen-Elf-Borussen, dann hört man immer wieder, dass oftmals das Training in Gladbach härter war als die Bundesligaspiele für die Fohlen-Elf. Also dann orientiert sich dann das Farke-Training sozusagen am Weißweiler-Training und soweit ist er natürlich noch nicht. Ich glaube, Daniel Farke wäre der Letzte, der sich in irgendeiner Form mit Tennis Weißweiler auf eine Stufe stellen wollte. Das geht ja auch nicht in Gladbach, das weiß jeder. Aber ich glaube, er ist jemand, der schon etwas geschafft hat, was auch Hennes Weißweiler geschafft hat, nämlich etwas zu erzeugen, eine positive Stimmung, den Leuten Spaß am Fußball zu bereiten. Und wenn man Hennes Weißweiler und seine Arbeit sich daran erinnert, dann weiß man, es ging auch immer darum, dass der Fußball, den Borussia spielen sollte, Spaß macht. Und das ist die Basis, auf der auch Daniel Farke früher schon. Und das war das Interessante, was bisher noch nicht so, dass er Gladbach und seinen Ansatz gut findet, ist ja klar, sonst hätte er den Job nicht angenommen, aber dass er im Prinzip auch schon in früheren Zeiten immer gesagt hat, ja, wenn ich mal irgendwo Trainer werde, kann ich mir auch Gladbach vorstellen. Warum? Weil eben immer dieser Fußball, den Borussia Mönchengladbach, für den Borussia Mönchengladbach steht, auch seiner war.
Es klang fast schon wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass er irgendwann, wenn er in der Bundesliga landet, dann auch mal in Gladbach landet. Also klar, es muss immer das Zeitfenster geben und der Trainerjob muss frei sein. Aber es hat er auch gesagt, es hat andere Möglichkeiten gegeben, in der Bundesliga einzusteigen. Die hat er verstreichen lassen, weil es nicht gepasst hat. Und jetzt mit Gladbach, da war er sich ganz sicher, dass es passen wird. Und ich glaube, bislang kann man sagen, passt es auch, was nicht heißen soll, dass es so weitergeht, aber man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein, was Farke da mit seinem Team noch entwickelt in den nächsten Wochen. Ja, ich würde sagen, das ist erstmal so, was wir an Einblicken geben können aus unserem Zwei-Kaffee-Runden-Gespräch mit Daniel Farke im Borussia-Park, also nicht bei Daniel Farke zu Hause. Ja, sehr, sehr interessant und gerne mehr davon, auch sage ich mal kommunikativ, weil das doch ein interessanter Austausch ist mit einer Tiefe, die sehr wohltuend ist.
Ja, und wenn ihr noch erfahren wollt, was er so für Bücher auf dem Nachttisch liegen hat und was er gerne mal mit Rainer Bonhof unternehmen würde, was wiederum mit seiner ostwestfälischen Herkunft zu tun hat, dann ja, gönnt euch einfach mal dieses Interview. Ich glaube, die 99 Cent sind gut investiert, zumal man ja dann auch noch für einen Monat den Rest vom Schützenfest bekommt im Fohlenfutter und das ist immer eine ganze Menge. Gut, ich muss das natürlich sagen, aber es ist auch einfach so. Und deswegen gutes Interview, weil einfach ein guter Gesprächspartner da war und einer, der was zu sagen hat und der weiß, wie man sich ausdrückt. Also Daniel Farke, nicht nur auf dem Fußballplatz ein guter, sondern auch in Interviews und insbesondere jetzt auch im Interview mit uns. Von daher, lest einfach mal.
Es folgt ein kleiner Werbeblock. Ja, Carsten, wer den letzten Folgen gehört hat, der weiß schon, Bad Reichenhall ist ein Ort, wo man sich mal hinbegeben könnte. In den Urlaub, zum Erholen, was ja eigentlich auch eng beieinander liegt, im tiefsten Bayern, wo Borussen ja immer sehr gute Erfahrungen machen.
Weil sie dort punkten, ja, ohne Ende. Also fast ohne Ende.
Was ja auch erholsam ist. Punkte sind erholsam.
Jetzt kommt's, jetzt pass auf. Das ist ja das Salz in der Suppe.
Salz und Suppe gibt's viel in Bad Reichenhall. Und ich habe ja letzte Woche gesagt, dass vielleicht dieser Stollen, ne, der das alte Salzbergwerk zum Besichtigen vielleicht mit meiner Größe nicht ganz so spannend ist oder was heißt spannend, etwas beschwerlich sein könnte. Aber ich habe es mir nochmal angeguckt, das muss ich ja auch zugeben. Und es sieht doch spannend aus. Und da würde ich mich dann vielleicht auch mal etwas krumm machen in den Gängen. Es gibt dort auch das Salzmuseum. Also ja, es mangelt nicht an Salz, dem weißen Gold.
Ja, also das Salz ist eine Reise wert, also auch Bad Reichenhall. Mit Sicherheit, wie überall in Bayern, kann man da auch hervorragend essen und natürlich die Landschaft genießen. Gerade wenn man dann so aus dem Plattland am Niederrhein kommt, gibt es dann eben auch Berge, Wald und Täler. Und darum, Bad Reichenhall ist eine Reise wert.
Und ich glaube, es hat noch niemand dort gesagt, dass das Essen schlecht gesalzen ist, oder?
Nein.
Wäre verwunderlich auf jeden Fall. Also deswegen, ne, die alte Saline könnt ihr da besichtigen, gehört zu den ältesten und bedeutendsten Industriedenkmälern in Bayern. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt über Bad Reichenhall, dann geht auf bad-reichenhall.de. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
Ja, und in diesem Podcast sprechen wir jetzt über, von Bad Reichenhall geht's zu Bremen, nach Bremen.
Auch schön.
Ja, Bremen ist sehr schön und nicht nur wegen des Rolands und wegen der Stadtmusikanten, sondern weil es dort auch ein Werder gibt.
Also die Statue Roland, nicht der Wirkus.
Genau.
Der steht in Gladbach.
Der bewegt sich in Gladbach, die Statue steht, der Roland Wirkus bewegt sich. Ja, Bremen. Bremen hat ein Stadion, was erstmal sehr schön gelegen ist im Weserbogen. Und wir haben ja die gute Tradition, dass wir immer Experten oder oft Experten zu Wort kommen lassen zu den nächsten Gegnern der Borussia. Und in diesem Fall brauchen wir nicht groß jemanden dazuzuschalten, sondern Yannick, du warst eine Zeit lang selbst Werder-Reporter für den Weser-Kurier, für das Portal, wie hieß es doch gleich?
Mein Werder, für das Portal Mein Werder.
Und hast dort ganz nah über Werder Bremen berichtet. Warst sogar im Trainingslager in Südafrika, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, wir wissen ja, sonst waren nur Michael Bradley und Karim Atmu in Südafrika. Ja,
also als Borussen, aber du warst ja als Werder-Reporter.
Ich war als Werder-Reporter im Winter, aber im südafrikanischen Sommer natürlich.
Ja, dann ist ja klar, du fährst ja nicht da im Winter, ne? Das wäre ja. Also die Bremer fahren nicht im Winter dahin. Ja, das heißt also, du kennst dich gut bei Werder Bremen aus und Werder Bremen ist, finde ich, ein Kuriosum dieser Saison, ein Aufsteiger, der seine Qualitäten vor allem auswärts zur Genüge hat, dort immer wieder punktet. Und das zweite Besondere an Werder Bremen sind die Last Minute oder die Late Night Tore, die da ständig fallen.
Ich wollte sagen, Borussia sollte besser in der 85. Minute 2-0 führen, aber selbst das hat nicht allen Gegnern Werder Bremens gereicht in dieser Saison. Es gab da einen historischen Turnaround, wie Max Eberl sagen würde, in Dortmund. Da lag Werder nämlich 0-2 zurück in der 85. und dann ab der 89. noch 3 Tore gemacht. Das war noch keinem Team vorher gelungen. Ja, ich sag mal so, das ist auch immer ein ganz guter Anreiz, dass man nicht darauf angewiesen ist, noch 3 Tore ab der 89. zu machen. Das wird dann vielleicht nicht nochmal gut gehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. In der Fremde und spät ist Werder erfolgreich, was für Borussia jetzt nicht so schlecht ist, denn in der Fremde ist es schon mal nicht, sondern in Bremen und auswärts ist Borussia auch noch ungeschlagen.
Ja, und das ist ja was, also ich hab's ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dann habe ich gesagt, ne, ist ja einfach schon mal gut, dass Gladbach jetzt in Bremen spielt, zumal ja auch die letzten Spiele dort recht erfolgreich verlaufen sind. Und Yannick, was Werder Bremen auszeichnet, finde ich als Aufsteiger, ist eben diese Qualität der Auswärtsspiele. Aber weil eben auch Spieler da sind, wie einer, mit dem wir uns in dieser Woche auch nochmal beschäftigen werden, der auch in Gladbach ein ganz großes Thema war. Wir haben ja vergangene Woche über Dominik Szoboszlai gesprochen, der ein Thema in Gladbach war. Jetzt kommen wir zu einem, der noch viel mehr ein Thema war in Gladbach. 2018 war es Niklas Füllkrug. Und der macht an seinem Namen ja aus Sicht des Gegners ab und zu mal seine Ehre, wenn er den Ball eben ins Tor füllt. Und normalerweise sollte man keine Scherze mit Namen machen. Aber
der war jetzt auch lag nicht auf der Hand, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall Niklas Füllkrug wird jetzt sogar als möglicher Reisender nach Katar mitgehandelt, weil er einer der wenigen deutschen Stürmer ist, die wirklich diese Mittelstürmerqualitäten haben. Und da muss man dann sagen, Hut ab, dass er sich da wirklich nochmal so richtig präsentiert und ist für Werder Bremen, glaube ich, im Moment so eine Art Lebensversicherung.
Ja, auf jeden Fall. Man hat das gesehen, er hat gegen Augsburg letztens dann Marvin Ducksch den Ball überlassen beim Elfmeter. Ducksch durfte schießen, hat verschossen. Zweite gute Werderaner Stürmer, aber steht Füllkrug dann doch ein bisschen was nach. Ja, was bei Füllkrug immer dazu gehört, ist seine Verletztengeschichte. Also wirklich das Knie ist arg lädiert. Das wird wahrscheinlich auch für immer so bleiben, aber dem ganzen Trotz da hat sich immer wieder zurückgekämpft und ja, jetzt deswegen auch sehr, sehr treffsicher, sei es aus dem Spiel oder vom Elfmeterpunkt. 5 Saisontore, das kann sich sehen lassen, das ist die Hälfte dessen, was Gladbach insgesamt produziert hat. Also weiß man schon, wo man aufpassen muss. Ein anderer, der sich hier vorgetan hat, den hatten wir auf unserer langen Transferkandidatenliste auch mal für diesen Sommer, das war der Bielefelder Amos Pieper, der jetzt ein Bremer ist, der aber gesperrt sein wird am Samstag. Die 5. Gelbe gesehen. Was für Borussia angesichts der Leistung Piepers jetzt keine so schlechte Nachricht ist. Vielleicht kommt da Niklas Stark rein, der auch mal in Gladbach im Gespräch war, als er noch bei Hertha war oder ich glaube sogar noch zu Nürnberger Zeiten. Ja, also man sieht, da sind jetzt inzwischen auch Namen, die nicht so unbedingt nach Aufsteiger klingen oder auch nach höheren Ambitionen. Ich meine, es spielt Mitchell Weiser dort, klar, der hat seine besten Zeiten auch wann anders gehabt und vielleicht ist die Erwartung nicht immer ganz erfüllt, aber Romano Schmid im Mittelfeld ist jetzt österreichischer Nationalspieler. Marco Friedl war es schon länger in der Abwehr. Also ja, das sind schon Namen, die Sie sehen lassen können. Dann kommt gerne Oliver Burke von der Bank, so ein bisschen der Super-Joker der Bundesliga bislang. Hat auch das Siegtor da in Dortmund geschossen beim 3-2. Also ja, wenn man das so durchgeht, es gab schon Aufsteiger, wo wir, glaube ich, mehr nachschauen mussten, auf wen man da achten muss.
Ja, und das ist einfach kurios, ist halt, dass es zu Hause bei Werder noch nicht so fluppt wie auswärts. Und da sehe ich natürlich dann auch die Chance für die Gladbacher. Die haben ja auswärts schon beim anderen Aufsteiger bei Schalke 04 gespielt, 2-2, späten Ausgleich kassiert. Also wenn das jetzt sozusagen die Vorlage fürs Bremen-Spiel wäre, würde man sagen, naja, war ja klar. Weil eben aufgrund der bisherigen Saisongeschichte von Werder Bremen, wobei die Borussen, was jetzt späte Gegentore angeht, nicht so weiter das haben ausufern lassen, wie es schon in den Spielzeiten vorher der Fall war. Aber ich glaube, Werder Bremen weiß natürlich, wenn man jetzt dieses Heimspiel gewinnt, nach der Länderspielpause, Gladbach ging ja mit diesem furiosen 3-0 gegen Leipzig in die Länderspielpause und da werden die Bremer wahrscheinlich insgeheim gesagt haben, ja, gut, dass jetzt Pause ist. Die Gladbacher in der Form brauchen wir jetzt nicht gerade. Aber im Grunde genommen würde ich trotzdem sagen, dass die Gladbacher Favorit sind in dem Spiel. Was spricht für Bremen?
Ihre Stabilität bislang, also klar, diese Comeback-Qualitäten ja sowieso, und das scheint die Mannschaft ja auch gar nicht umzuwerfen, wenn es mal eine Halbzeit lang nicht gut läuft und man da, ja, man bleibt dann geduldig, hat auch Möglichkeiten von der Bank, auch das hat man bisher Borussia ja ein bisschen voraus, dass dann die Joker auch mal so zünden und ein Spiel drehen in Form von Toren, da ist Gladbach ja noch scorerpunktlos in der Liga, das ist keine so gute Bilanz und ja, auch wenn die Heimbilanz nicht stimmt, ist es jetzt, glaube ich, für Bremen nicht so verkehrt, wenn das Flutlicht an ist im Weserstadion und da gespielt wird. Man wartet jetzt schon seit 3 Jahren auf einen Heimsieg in der Bundesliga. Man war ja nur 1 weg, also ne? Ist jetzt nicht so, dass es nur daran lag. Borussia hat dort auch eine sehr gute Bilanz zuletzt. Da wäre ich jetzt dann schon dabei, dass ich sage, das sind echt Argumente, die für Gladbach sprechen, weil man sich wirklich mit Werder ein bisschen leichter getan hat in den vergangenen Jahren. Da war es oft auch ein strauchelnder Gegner, jetzt wieder stabiler, aber es wird auch ein bisschen das der Fall sein, was Farke schon direkt nach dem Leipzig-Spiel gesagt hat, dass man auch erstmal sehen muss, dass man solche Leistungen wie gegen Leipzig dann auch gegen andere Gegner, die anders spielen, bringt. Ich glaube, deswegen kann man da jetzt keine Blaupause drüber legen und einfach das Leipzig-Spiel nochmal so spielen. Ja, also ist aber, glaube ich, deswegen lässt die DFL Borussia ja dann auch gerne um 18:30 spielen, ein Spiel, wo dann keiner sagt, ach Gott, wer hat das denn da terminiert, deswegen Bremen-Gladbach, kann man sich drauf freuen.
Ja, zumal beide Mannschaften eigentlich auch für Fußballspielen stehen, also für guten Fußball und Bremen, klar, in den Saisons, in denen es nicht so gelaufen ist, tat sich da ein bisschen schwer, aber man muss ja sagen, dass Bremen trotzdem auch immer versucht hat mitzuspielen, teilweise ins eigene Verderben gerannt ist gerade in der Abstiegssaison, aber also dass da jetzt irgendwo Langholz gefahren wird von hinten raus, muss man, glaube ich, auf beiden Seiten nicht befürchten und von daher
glaube ich, wird das Wort Positionsspiel mal erwähnt vom Trainer.
Ja, also genau. Und diese Dinge glaube ich einfach, dass sich also Fußballfreunde auf, die jetzt nicht so auf Fußballkampf stehen, sondern auf Fußballspielen stehen, auf dieses Topspiel auf jeden Fall freuen können. Und ist, glaube ich, auch immer ein Spiel, ne, so wie auch Gladbach gegen Dortmund, wo dann auch eher immer gepflegter Fußball gespielt wird, und in Gladbach gegen Hoffenheim, auch Gladbach gegen Leipzig, das sind immer Fußballspiele auf einem guten Niveau, und ich glaube, dass das jetzt auch in Bremen so der Fall sein wird. Dann hängt es wahrscheinlich ein bisschen von der Tagesform ab. Eigentlich können beide mit einem gesunden Selbstvertrauen in das Spiel reingehen. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass diese 90 Minuten interessant sein. Wenn du willst im Weserstadion sitzen als, sagen wir mal, alter Bremer, zurückkehren an die alte Wirkungsstätte. Ich finde es einfach immer atmosphärisch. Da das Weserstadion, das hat was. So wie es auch nach dem Umbau trotzdem immer noch viele Dinge, die an das alte Stadion erinnern, oder die sind wie vorher, und dann einfach der Ort, wo das Stadion liegt, natürlich dann, wenn es nachmittags ist, viele Leute unterwegs am Weserufer, also einfach, ja, das ist ein schöner Ort in der Fußball-Bundesliga, finde ich, und also für Gladbach war es dann zuletzt ein schöner Ort zu gewinnen. Sonst sind doch auch in den Jahren vorher mal oft Gladbach-Fans mit dem Schiffchen dahin gefahren, oder?
Das gab's mal, war es nicht besonders 2015, als dann die Quali zur Champions League klargemacht wurde. Ich glaube, das wurde sogar mit einer größeren Kreuzfahrt verbunden. Nochmal nachschauen. 2015, ja, da begann ja im Prinzip diese wirklich gute Serie. Danach hat man noch einmal verloren, auch 2015, ein paar Monate später nur. Das war fast ein bisschen wie letztens mit dem Hoffenheim-Spiel, dass man sich dann so schnell wiedergesehen hat. Und dann seitdem, wir waren auch zum Teil zusammen vor Ort, Alassane Player da mit seinem Dreierpack, da schrieb ich für den Weser-Kurier, genau, da waren wir sozusagen berichterstattende Gegner, wenn man das jemals so sagen könnte überhaupt. Und dann ein Sieg mit einem Tor von Lars Stindl, weil ich auch noch so aus der Drehung ins lange Eck, Gigi Pavlenka überrascht, das war stark. Thorgan Hazard hat mal in einem der ersten Hacking-Spiele das entscheidende Tor erzielt. Und ja, dann zuletzt, da waren wir nicht vor Ort, das war noch Ende des langen Corona-Lockdowns, letzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga, da ja, waren beide dann sehr ernüchtert danach, auch wenn Borussia 4-2 gewonnen hat. Werder stieg dadurch ab, und weil Max Kruse an der Alten Försterei ein spätes Tor erzielte, stand auch Borussia mit leeren Händen da auf Platz 8.
Der frühere Gladbach-Manager Max Eberl gab im Nachhinein zu, heulend im Kabinengang gesessen zu haben, weil eben dieses große Finale, was Max Kruse aus der Entfernung, der Ex-Gladbacher Max Kruse natürlich, den Gladbachern dann beschert hat und damit irgendwie die ganze Saison, die dann so einen kleinen guten Abschluss noch gehabt hätte mit der Conference League wäre ja was gewesen, mit dem die Gladbacher gut hätten leben können, argumentativ zweimal mit Marco Rose Europa erreicht, und so war es dann halt eine Saison, Trainer weg, Europa weg, und am Ende dann, klar, man hatte das Viertel, Fortkommen ins Achtelfinale der Champions League. Klares Aus da gegen Manchester City, aber ansonsten war eben nichts von der Saison übrig, und dazu konnte auch nicht dieser Sieg in Bremen, und so war es dann am Ende, standen alle auf dem Platz und waren mehr oder weniger traurig, teilweise natürlich am Heulen. Für Bremen war es natürlich noch katastrophaler, wenn so ein Club aus der Bundesliga absteigt. Natürlich war Bremen auch schon Zweitligist, aber wenn so ein Club dann absteigt, hat es in den Jahren vorher gerade immer noch die Kurve bekommen, und dann geht man eben ins Unterhaus, natürlich auch mit einer ungewissen Zukunft. Man weiß ja nicht, wie komme ich wieder raus, und das ist ein Nadelöhr, durch das es dann gehen muss, und das hat Bremen gut hinbekommen, und das ist ja auch eine Qualität. Das zeigt, dass ein Club dann nicht so schlecht aufgestellt war, als dass er nicht es geschafft hat, so einen Abstieg trotzdem wieder zu revidieren.
Wobei das ja auch eine sehr spezielle Geschichte war, dann mit dem, der Entlassung von Markus Anfang wegen des gefälschten Impfpasses, Ole Werner übernahm. Deswegen war Markus Anfang so ein bisschen der MVP des Aufstiegs für Werder. Das sehen wahrscheinlich viele da so, dass das doch letztendlich nicht so schlecht gelaufen ist. Ja, man hat es rausgeschafft auf dem Nadelöhr, und jetzt das Wiedersehen mit Gladbach, das ist ja auch so ein Spiel, wo abgesehen von den Bayern dann einfach im Duell so viel Geschichten, Traditionen aufeinandertreffen, auch schon Jahrhundertspiele im Prinzip, im DFB-Pokal damals 5-4 am Bökelberg, Hans-Jürg Kriens und so weiter, ihr kennt die Geschichten sicherlich, also ja, deswegen sage ich es nochmal, das ist ein Spiel, nicht nur weil es Bremen ist, ich da mal ein Jahr gewohnt habe und es schön an der Weser liegt, eines, auf das man sich absolut freuen kann.
So sieht's aus. Und jetzt gilt es, etwas zu klären. Und zwar in unserer weiteren Rubrik: Wie spielt Borussia?
Aufstellungstipp.
Ja, ich habe diesmal keinen Zettel gemacht.
Was?
Du hast es notiert.
Klar.
Gab's so viel zu eruieren für dich, dass du das notieren musstest? So viel kann ich dir nicht verraten, bei mir nicht.
Im Grunde genommen habe ich tatsächlich eine Änderung. Zwei Änderungen, Entschuldigung. Ich hatte bei mir ja, also erstmal Jan Sommer spielt.
Ja, gut, haben wir abgehakt, weiter geht's.
So, ich hatte ja in der gegen Leipzig schon mal so die finde ich auch nach wie vor gute Idee, den Stefan Leiner mal ins Rennen zu bringen. Aber offenbar, ja, ich würde es mal so sagen, dass wahrscheinlich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist zwischen Leiner und Skelly, wenn man alle Qualitäten gegeneinander rechnet. Und dass Daniel Farke sich dann auch bewusst für den jüngeren Spieler entscheidet. Und Skelly hat es gegen Leipzig auch wieder gut gemacht. Also nochmal, es ist ja geht eigentlich weniger gegen Skelly, als mal zu sagen, so ein Stefan Leiner würde sicherlich dem Gladbacher Spiel mit seiner Mentalität gut tun. Skelly ist dann wahrscheinlich der feinere Fußballer, für den sich dann Farke entscheidet. Und deswegen nehme ich Skelly jetzt wieder rein. Also ich muss ihn wieder rein.
Also das hatte ich jetzt sogar quasi ausgehend von der wirklichen Leipzig-Startelf. In dem Sinne war es dann bei mir, glaube ich, auch eine Änderung. Ja, Skelly rein. Ja, und er gibt Farke einfach keinen richtigen Anlass, ihn rauszunehmen. Nein. Das ist ja auch immer so, dass dann vielleicht mal zwei wirklich schlechte Spiele sind, dicke Böcke, was auch immer. Aber nee, da ist kein Anlass. Deswegen wird Joe Skelly dann zum ersten Mal im Bremer Weserstadion auflaufen. Auch für ihn eine Premiere, gucken, ob er das auch so schön findet wie wir. Und in der Innenverteidigung und links, so viel kann ich auch verraten, gibt es bei mir auch keine Änderung.
Also erstens gibt es nicht so viel zu ändern, weil Koitakura wird ja weiter fehlen. Und außerdem haben es natürlich auch Marvin Friedrich und Nico Elvedi gut gemacht. 0-0 gegen Leipzig, 0-0 in Freiburg. Das sind die Ergebnisse und Friedrich und Elvedi, die haben es einfach gut gemacht in dieser Kombination. In Freiburg war ja Chris Kramer noch beteiligt als Innenverteidiger, weil Elvedi fehlte. Ja, da würde ich mal sagen, die Viererkette steht, also die Leipzig-Viererkette und ja, der Rest der Mannschaft, ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, auf der Doppel-6 sehe ich tatsächlich den Herrn Weigel und den Herrn Kone. So, wie es auch gegen Leipzig war, weil Weigel, finde ich, ist super in die Mannschaft reingekommen, ist schon sehr präsent auf dem Platz. Ja gut, und Manuel Kone, da müssen wir nicht drüber reden. Dem wurde klar gemacht, dass er auf gar keinen Fall im Winter wechseln darf, im Sommer wechseln darf, dass er hier seinen Weg gehen soll. Und der Weg ist einfach, dass Manuel Kone, solange er fit ist und so spielt, wie er spielt, einfach gesetzt sein muss. Das ist für mich ein Spieler, der so viel Freude macht. Und ich glaube auch dem Farke so viel Freude macht, das wäre wirklich eine Schande, den aus dem Spiel zu nehmen. Von daher, Weigel Kone ist für mich jetzt so für die nächsten Monate erstmal die gesetzte Doppel-6.
Ja, ich sehe beide gesetzt, aber ich sehe keine richtige Doppel-6, sondern würde dann doch mal die Variante verfolgen, die wir schon mal angedacht hatten, dass es dann eher eine Doppel-8 vor einer Einzel-6 ist, weil ich glaube, Julian Weigel, dem ist zuzutrauen, das hinzubekommen. Es ist ja sowieso bei einer Doppel-6 immer so, der eine ist eher nach vorne orientiert, der andere der defensivere Part, der dann auch mal abgibt im Aufbau tendenziell. Also das sah man dann schon an dieser durchschnittlichen Positionierung gegen Leipzig, dass das da der Fall war. Deswegen ist es ja sowieso immer relativ. Ich weiß nicht, ob Christoph Kramer das beibehält, dass er vorne da jetzt anläuft neben Thuram. Ganz ausschließen mag ich es auch nicht, aber sehen dann vielleicht doch mehr orientiert neben Kone. Deswegen wäre es dann so dieses Dreieck, das wir mal angedacht hatten im Mittelfeld. Aber das sind natürlich auch immer Nuancen, wobei ich die Vermutung habe, dass es bei dir personell dann jetzt doch noch, also du hast ja eigentlich schon gesagt, eine muss es ja noch geben.
Genau, so ist es. Und ich bin jetzt quasi, das ist schon sehr frevelhaft, was ich jetzt sagen werde, denn in meiner Aufstellung fehlt der Name Kramer.
Ja, gut.
Mit einer großartigen Leistung, also da nochmal absoluten Respekt, wie Chris Kramer in dieser Saison spielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich jetzt sage, zutrifft, ist wahrscheinlich auch nicht so groß, weil Alassane Player, den ich in die Mannschaft reinnehmen würde, jetzt ja auch ein paar Tage gefehlt hat und zurückkehren wird. Wir wissen es jetzt, stand jetzt am Montag sowieso noch nicht hundertprozentig, aber aufgrund dessen, was du eben auch schon angedeutet hast, diesen Dreierpack in Bremen und überhaupt diese Abschlussqualitäten von Alassane Player, würde ich sagen, wenn er fit ist, bitte spielen lassen und dann neben Lars Stindl im Zentrum, dass der endlich mal wieder auf seine Position kommt. Ich fand, er hat es gegen Leipzig schon weit besser gemacht von der linken Seite, wo er gespielt hat, weil ja Chris Kramer der Zehner war. Und Jonas Hofmann ist, glaube ich, im Moment so der Kone der Offensive, also der sollte schon gesetzt sein. Und ja, dann ist es schwierig, Chris Kramer unterzubringen. Es sei denn, Daniel Farke möchte ihn mal als Neuner ausprobieren. Aber da ist ja nun Markus Thuram sehr, sehr Argumente. Gut unterwegs, finde ich. Also da würde ich jetzt mal einfach sagen, nach der großen Laufleistung gegen Leipzig kriegt Chris Kramer jetzt eine Pause. Und
Lea kommt rein. Das ist wirklich fast schon frevelhaft.
Und das ist, ich weiß. Also da bitte auch Chris Kramer, ich ziehe jetzt hier erstmal den Hut für die Leistung gegen Leipzig. Aber Alassane Player hat einfach diesen Torinstinkt und an den glaube ich einfach. Und ich finde, Alassane Player ist auch ein Spieler, der auf dem Spielfeld unheimlich präsent ist, gerade im Spiel nach vorn. Und ich glaube, wenn er fit ist, das wird ja ohnehin, wir werden das ja auch noch debattieren im Laufe der Woche, wie kann man das angehen. Also das ist eine ganz knifflige Sache. Also quasi hat sich Farke jetzt selber so einen kleinen Fallstrick gemacht, indem er den Kramer einfach überall hingestellt hat und er hat es überall gut gemacht. Man könnte jetzt ja auch sagen, wieso muss denn der Elvedi spielen? Da kann doch der Kramer oder der Friedrich, kann auch der Kramer, wenn man den unbedingt auf dem Feld haben will. Du könntest auch sagen, warum muss denn der Stindl spielen? Könnte auch der Kramer machen oder der Hofmann oder der Weigel.
Der Sommer.
Ja, genau. Das ist die Frage, kann Kramer auch Torwart? Wenn wir mal ein Interview mit dem haben, werden wir ihn das fragen, definitiv. Wenn ihr weitere Fragen an Chris Kramer habt, wir sammeln gerne, aber und er wird sie mit Sicherheit auch mindestens mal amüsant beantworten. Aber das sind ja das Kuriose an dem Chris Kramer, dass er ganz einfach das, was er tut, wirklich in dieser Saison wieder richtig gut macht. Die letzte Saison war nicht seine, da hat es einfach.
Jetzt plädierst du ja eigentlich fast doch für ihn, dass er auch unrausnehmbar ist.
Ja, aber dann würde ich jetzt mal für den 12. Mann
plädieren. Ja, gut, dann musst du mit dem Board der FIFA klären.
Ja, also die Systemumstellung außer
unserer Macht.
Glaube ich, wäre das, wenn Kramer spielt, würde ich machen als Daniel Farke, eben mit diesen beiden Achtern, die eben gegen den Ball dann ja auch eine dreifache Sechs wären mit Julian Weigel. Und die Frage ist ja, das habe ich ja vorausgeschickt, wie weit ist Alassane Player wirklich? Ist er nach dieser Woche, er ist ja ins Training eingestiegen, ins individuelle Training, wird er dann schon voll mittrainieren diese Woche? Das ist ja auch immer ein Faktor. Deswegen, also wenn Player fit ist, glaube ich, wird es ein knappes Ding zwischen ihm und Kramer. Und kann aber auch sein, dass Player dann vielleicht in Bremen noch von der Bank kommt und Daniel Farke sich diese verzwickte Entscheidung für das nächste Heimspiel aufbewahrt.
Dann wird es vielleicht doch was mit der, also nicht mit der Null, sondern dem Fortgang der Null bei den Scorerpunkten der Joker. Das könnte dann mal was werden. Aber ich gar nicht weiß, ob Player der super Joker ist. Doch, dann glaube ich einer immer, der besser von Beginn an kommt. Trotzdem sehe ich ihn da nicht in Bremen, sondern ich glaube auch, dass Daniel Farke dann ein Typ ist, der sagt, komm, jetzt, also ich kann viel machen, aber ich kann jetzt nicht nach diesem Spiel den Kramer rausnehmen. Da ist er, so habe ich ihn auch wahrgenommen im Gespräch mit uns, doch ein Mann der Prinzipien und da wird er schon Platz finden.
Wobei Player ja auch zu seinen Prinzipien gehört im Grunde genommen, weil Player ja...
Ja, das ging ja jetzt auch zuletzt ohne, also deswegen...
Also das ist schon, ich meine, dafür, dass doch der eine Hannes Wolf, wir haben es ja exklusiv gemeldet, Daniel Farke hat uns das verraten im Gespräch, dass er der Schulter operiert wird, also Hannes Wolf ist keine Option mehr, wir hatten ihn ja vergangene Woche doch mal angedeutet und dadurch, kann man fast sagen, das haben wir ja auch mit Daniel Farke besprochen, dass er ja froh sein kann, dass er diesen flexiblen Kramer hat, der alles kann. Und also wie gesagt, das ist eine ganz knifflige Entscheidung und trotz der Verletzung, Kultakura fehlt, Neuhaus fehlt offensiv, Wolf fehlt offensiv, also minus zwei in der Offensive und trotzdem muss man solche Entscheidungen treffen. Jetzt könnte man fast sagen,
er muss auch nicht viel mehr Entscheidungen treffen dahingehend, weil wirklich der Rest schon sehr in Stein gemeißelt ist.
Also wie gesagt, die einzige Sache ist halt noch möglicherweise Leiner und Skelly, aber ansonsten ist es schwierig.
Das ist dann schon genau
das. Wir wollen jetzt Luca Netz nicht ganz beiseite lassen, der ja auch für Benzebaini spielen könnte. Also es gibt Optionen, aber ich glaube,
gesetzter als Benzebaini ist wahrscheinlich gerade kaum einer.
Ja, also auch völlig zu Recht. Ja. Also Benzebaini haben wir ja vergangene Woche ausführlich oder davor die Woche ausführlich drüber gesprochen oder davor die Wochen ausführlich drüber gesprochen. Super Spieler und ich bin nur gespannt, was dann eben im Winter kommt, wenn dann die Transferfenster wieder aufgerissen werden. Aber egal, jetzt ist erstmal Bremen und Bremen wird ein Ergebnis haben. Also das wage ich jetzt einfach mal ganz klar vorauszusagen. Es wird am Ende ein Ergebnis geben. Und du wirst es auf der Anzeigetafel sehen.
Ich werde es sehen. Klären wir erstmal grundsätzlich, wird das Schiffshorn ertönen?
Ja,
Ja, ich sag nein.
Gut, also gehst du von einem 0-0 aus.
Nee, die 0 steht also vorne vor dem Doppelpunkt und bei Borussia hinten. So kann das gehen im Fußball, da ist vorne auch gleichzeitig hinten. Soll ich jetzt zuerst outen, was nach dem
Ball ist? Ja auch rund.
Ja.
Das ja. Ende ist der Anfang.
Der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann. So, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Doch, sorry. Da muss man sagen, ein tolles Buch, was der Kollege Christoph Biermann geschrieben hat. Das ist wirklich, wenn es irgendwer mal lesen will, absolut lesenswert. Das kann man nur empfehlen, ja.
So, jetzt oute ich, was nach dem Doppelpunkt kommt in Bremen. Also welche Zahl?
Ja, ich weiß, welche
kommt. Du weißt, was kommt? Ich zeig's dir.
Ja, genau, die habe ich
ja? Gedacht. Ja. Also ich habe zwei Finger gezeigt, habe die Hasenohren sozusagen hier gemacht und ich tippe nämlich ein 2-0 für Borussia, beziehungsweise ein 0-2 aus Bremer Sicht.
Ich tippe 1-1.
Ja, okay.
Okay. Gut, ist okay. Das ist okay. Eingeloggt. Nein, weil ich einfach glaube, dass die Bremer da richtig Gas geben werden und es wäre für Gladbach ein gutes Ergebnis. Also auch wenn es ein Aufsteiger ist, bei dem man ja eigentlich vergangene Saison gab es ja die perfekte Bilanz bei den beiden Aufsteigern auswärts in Fürth gewonnen, in Bochum gewonnen. Aber ich glaube, in diesem Jahr sind die Aufsteiger eine andere Kategorie. Das muss man einfach sagen.
Aber ich glaube, es gibt keine richtige Pflicht, jetzt mal ins Rollen zu kommen. Aber jetzt ist, glaube ich, gerade so ein Punkt, an dem es genau das jetzt mal passieren kann, dass Borussia eben auf besondere Weise ins Rollen kommt. Ich will jetzt noch nicht von einem goldenen Oktober sprechen, den es ja auch schon mal öfter gegeben hat, aber das könnte so eine Initialzündung dafür sein und deswegen mein Tipp.
Ist ja auch im Grunde korrekt. Wir machen mir ja immer vor der Saison so eine Punkterechnung, gegen wen holt man wie viele Punkte und natürlich steht bei den Aufsteigern stehen dann 6 Punkte. Tatsächlich auch bei Bremen. Das heißt, eigentlich müsste ich dann auf Sieg tippen. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen skeptischer. Nach meiner Rechnung kommt dann am Ende was um die 54 Punkte heraus.
Wann schießt Bremen das Tor? Nach der 85. oder davor?
Ja, wenn, dann wird es der Ausgleich. Gladbach wird führen und Bremen gleicht am Ende noch aus. Langer Ball und irgendwas Füllkrug oder so. Ja, das wäre ja dann ja die Geschichte, die wir jetzt quasi herbeischreien. Ne?
Ja, das, aber dann, wie wir uns kennen, passiert es nicht. Also deswegen. Seid beruhigt im Prinzip.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt ins Labern gekommen, wir haben jetzt 58 Minuten und während ich rede knapp 20 Sekunden Podcast. Haben wir noch was ganz Wesentliches zu erzählen?
Nein, ich glaube nicht. Wir können das haben wir jetzt, da wir jetzt das große Intro nicht mehr machen, ein bisschen schleifen lassen, nochmal aufrufen, uns zu schreiben, wenn ihr Kritik, Anregungen, Lob, Fragen, Themenvorschläge, was auch immer habt, fohlenfutter@rheinische-post.de. Da gibt's auch immer sehr aufmerksame Leser, die dann auch mal schreiben, wenn uns mal irgendein kleiner Fehler unterlaufen ist, dann kann man direkt korrigieren. Das ist sehr nett, sehr freundlich und auch immer mal wieder Themenanregungen. Falls da nicht alles direkt umgesetzt werden kann, seht uns das nach. Alles zu seiner Zeit, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr und wollen wir nochmal aufrufen, uns eine Postkarte zu schreiben. Das haben wir auch lange nicht gemacht.
Ja. Genau, und wir haben sogar damals
eine bekommen. Postkarten sind dein Bereich.
Genau, also bitte schreibt uns eine Postkarte an die Rheinische Post, Lüpperzender Straße 161 41061 Mönchengladbach und wir freuen uns. Das ist
so die alte Dieter-Thomas-Heck-Hitparadenschule, ne? Noch hier so die Adressen raushauen.
Ja, eher, sagen wir mal, damals die Säckeweise kam ja die Einsendung fürs Tor des Monats. Man das erinnert sich auch an die Bilder, ARD Sportschau,
online abstimmen.
Riesen Postsäcke angeschleppt und dann war immer der Spieler, der gewonnen hat, da und musste dann da 3 Karten rausziehen.
Ich weiß, dass das gab, aber ich bin sozusagen in der Postsackzeit geboren.
Postsackzeit. So großartige, großartige Formulierung. Und mehr kann man, glaube ich, auch nicht sagen als das, außer natürlich ein sportverbundenes Vergnügen.
So sei es. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß in Bremen, falls ihr auch da seid. Und wir hören uns nächste Woche. Dann mal wieder in anderer Besetzung. Es wird wieder urlaubsmäßig rotiert. So viel sei verraten. Seid gespannt, wer in den Urlaub fährt.
Ja, genau, seid gespannt.
Bis dann. Ciao. Tschö.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de